Ich möchte am Anfang noch mal fragen, wer hat denn letzte Woche, letzten Sonntag die Predigt entweder hier gesehen oder online gesehen? Und darf ich mal die Hände sehen? Da gehen viele Hände hoch und ihr seid wieder da. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen und ich feiere jeden Einzelnen von euch, dass ihr da auch noch mal gekommen seid. Ihr seht schon die Folien. Wir haben letzte Woche den Auftakt gemacht zu der Serie mit dem Titel Im Licht der Ewigkeit leben oder Leben im Licht der Ewigkeit. Und da haben wir auch schon während dieser letzten Sonntags gemerkt, was wir da für ein heißes Thema angefasst haben. Und ich kann dir gleich am Anfang sagen, es wird heute nicht weniger spannend. Wir haben letzte Woche festgestellt, dass die Ewigkeit ziemlich lang ist. Ja? Da denkt man jetzt, okay, brauchen wir da eine ganze Predigt dafür? Aber im Vergleich zu dieser Ewigkeit, schreibt Jakobus, und ich fand dieses Bild so wunderschön, ist unser Leben wie ein Dampfwölkchen, das verpufft. Das ist unser Leben. Und ich glaube, alle, die schon mit großen Schritten, so wie ich, auf die 50 zugehen, haben irgendwann mal die Erkenntnis, dass sie schon mehr als die Hälfte ihres Lebens gelebt haben. Hat schon mal jeder über 50 darüber nachgedacht? Oder wer hat schon mal darüber nachgedacht und ist über 50? Also schon mal mindestens die Hälfte rum? Ja. Richard Traudl, ihr nicht? Schon, okay. Beruhigt mich. Ich dachte schon, ich bin irgendwie ungeistlich oder so. Wenn wir so große geistliche Vater und Mutter darüber gar nicht nachdenken würden, das hätte mich jetzt verunsichert. Aber was ich sagen will, egal wie du aussiehst, egal wie du heißt, welchen Titel du hast, wie viel oder wie wenig Geld du hast, egal wo du lebst und welchen Status du dir erarbeitet hast oder was dir auch in den Schoß gefallen ist, es ist völlig egal. Wir alle haben eins gemeinsam. Wir werden eines Tages sterben. Und je älter wir werden, desto mehr wird uns das bewusst. Glaubt mir das, ihr Jungen. Das kommt erst noch. Aber es kommt. Uns wird bewusst, dass unser Leben etwas sehr Zerbrechliches ist. Und ich sage dir eins, auch wenn du jung bist, du kannst voll im Leben stehen, voll im Saft stehen. Es braucht nur einen einzigen Anruf von deinem Hausarzt nach dem Check-up. Und alles ändert sich. Da muss nur einer sagen, wir haben da einen Schatten gesehen. Wir müssen weitere Untersuchungen machen. Und deine Perspektive auf dein Leben ändert sich schlagartig. Manche von uns dürfen viele Jahrzehnte leben. Manche von uns leben nicht mal ein Jahrzehnt. Niemand von uns kann sagen, wann unsere Zeit gekommen ist, um zu sterben. Und das Erstaunliche ist doch, wir alle wissen das. Jeder von uns weiß, dass er mal sterben muss. Und trotzdem verwenden wir die meiste Zeit, Kraft und Energie dafür, uns Gedanken zu machen über die 60, 70 oder 80 Jahre, die wir hier auf dieser Erde leben. Aber die Perspektive auf die Ewigkeit, auf das, was auf uns wartet, wenn unser letzter Tag auf dieser Erde gekommen ist, diese Perspektive ist den meisten von uns nicht so wichtig und nicht wirklich präsent. Aber dabei ist sie unglaublich wichtig, uns vorzubereiten, damit wir sehen und verstehen, was auf uns wartet. Weil wenn wir begreifen und verstehen, was auf uns wartet, dann hat das massive Auswirkungen darauf, wie wir hier und heute leben. Amen. Ja, ihr überlegt noch, gell? Ich bin noch bei der Zusammenfassung. Also falls ihr letzten Sonntag verpasst habt, ihr kriegt ja den Kontext. Ja. Wir haben auch darüber gesprochen, das war auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, hatte ich das Gefühl für manche, dass jeder Nachfolger Jesu nach seinem Tod einmal vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen muss. Und dort werden wir von Jesus, da wird er entscheiden, anhand unseres Lebens auf dieser Erde, ob wir den vollen oder anteiligen oder gar keinen Lohn empfangen. Jetzt müssen wir keine Angst haben. Gar keinen Lohn bedeutet nicht, dass wir dann doch in der Hölle landen. Aber gar keinen Lohn, dass wir, wie Paulus sagte, wie durchs Feuer im Himmel sind. Ihr erinnert euch, ja, nach Rauch riechendem Schlafanzug. Das war das Bild. Also wir haben es gerade noch reingeschafft. Aber das Hauptaugenmerk letzte Woche, es lag darauf, dass es nach unserem Leben auf dieser Erde nicht einfach zu Ende ist. Es wartet eine Ewigkeit auf uns. Auch wenn wir das mit unserem jetzigen Verstand und Leib nur sehr, sehr bedingt verstehen können. Und heute kommen wir zu einem weiteren unbequemen Thema. Dani hat es schon angekündigt. Tada! die Hölle. Und ich war total frustriert, weil ich habe da so kleine Emoji-Flammen drunter gemalt. Und die sind einfach jetzt wieder weg in der Folie. Ich wollte so ein paar Assoziationen in uns wecken. Also wenn ihr das Thema gehört habt, die Hölle, das ist dann der Punkt, wo du dich zu deinem Freund umdrehst, der zum ersten Mal hier ist und du sagst, hey, ist nicht immer so. Komm doch in 2 Wochen nochmal, okay? Ja. Und dann wollte ich nochmal eine kurze Frage am Anfang stellen. Wer hat schon mal eine Predigt über die Hölle gehört? Es gehen ein paar Hände hoch, aber es sind wirklich nicht so viele. Und es ist diesmal doch eher meiner These entsprechend überwiegend die Älteren unter uns. Also im ersten war das nicht so. Da war das total durchmischt. Also ich hatte also diese These und habe die jetzt an euch als Versuchskaninchen quasi bestätigen wollen, dass dieses Thema in den letzten 10 bis 20 Jahren so ein bisschen von den Kanzeln verschwunden ist. Das Thema wurde in der Kirchengeschichte auch ein bisschen missbraucht. Die Hölle wurde oft gebraucht, um Menschen Angst zu machen, um eine Angst in den Menschen zu schüren. Warum? Damit sie das tun, was der Klerus will. Also das ist echt ziemlich schief gelaufen auch. Auf der anderen Seite, nur weil wir nicht wirklich über unseren Tod nachdenken und reden wollen, nur weil im modernen Gemeindebau nicht mehr über die Hölle geredet wird, nur weil in der Kirchengeschichte das Thema missbraucht wurde, heißt es ja noch lange nicht, dass es keine Hölle mehr gibt. Und wir schauen uns jetzt mal für die Theologen unter uns, theologisch Interessierten unter uns, 3 Konzepte an. Theologen sind komische Menschen. Ja, die arbeiten immer so in Konzepten und Vorstellungen und Möglichkeiten. Und die Prediger sagen dann, wie es ist. Die sind ganz direkt und die Theologen, die machen so die Theorie im Hintergrund. Ja, es könnte ja auch anders sein. Wir schauen uns 3 Konzepte dazu an, was nach dem Tod kommt. Okay, wie es damit weitergeht. Was passiert in der Ewigkeit mit uns? Und wir haben schon letzte Woche ja drauf geschaut, dass beim letzten Gericht ein ewig gültiges Urteil gesprochen wird. Ja, und da gibt es zum einen dieses letzte Gericht, dieses Preisgericht von Jesus über seine Nachfolger, aber es gibt auch das jüngste Gericht, bei dem über jedem Menschen die Entscheidung getroffen wird von Gott, ob er oder sie die Ewigkeit im Himmel oder der Hölle verbringt. Und genau dieses Konzept nennt man den doppelten Ausgang. Es ist ein doppelter Ausgang, es kommt ein Scheideweg und es gibt entweder Himmel oder Hölle. Es gibt nichts dazwischen. Entweder Himmel oder Hölle. Gott entscheidet aufgrund der Frage, ob ein Mensch durch seinen Glauben an den stellvertretenden Opfertod Jesu gerechtfertigt ist. Was passiert, wenn ein Mensch durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt ist? Wo kommt er dann hin? In den Himmel. Und wenn ein Mensch nicht durch den Opfertod Jesu gerechtfertigt ist, wo kommt er dann gemäß diesem Konzept hin? Gemäß diesem Konzept, habe ich gesagt? In die Hölle. Doppelter Ausgang. Und wir sprechen nach dem, was beim jüngsten Gericht passiert. Beim jüngsten Gericht wird diese Entscheidung von Gott getroffen. Das ist das Konzept. Dann kommt er an den Punkt, wo darüber entschieden wird, ob er in den Himmel oder in die Hölle kommt. Im Gegensatz dazu oder ergänzend dazu, kann man erzählen, wie man will, gibt es ein zweites Konzept. Das ist die Annihilation. In der Annihilation wird von Folgendem ausgegangen. Ein guter Gott, an den wir doch alle glauben, der kann es doch nicht wollen, dass Menschen auf ewig in der Hölle verloren sind. Und weil die Menschen nicht glauben können, dass ein guter Gott solch eine schlimme Entscheidung trifft, sagen sie, machen wir das Konzept der Annihilation. Und dafür gibt es auch biblische Begründungen, die herangezogen werden. Das macht es ja immer so kompliziert. Und zwar beziehen sich Annihilisten in allererster Linie auf die Stellen in der Offenbarung, wo von dem zweiten Tod die Rede ist. Sie sagen, die Annihilation ist der zweite Tod. Das ist die endgültige Auslöschung. Dann ist es mit den Leuten, die nichts von Jesus wissen wollten, vorbei und sie müssen zumindest nicht für immer in der Hölle schmoren. Und dann gibt es noch ein letztes theologisches Konzept. Wer kennt es? Wer hat eine Idee, was das sein könnte? Die Eifersöhnung. 100 Punkte, 1 setzen. Demnach werden sich beim letzten Gericht alle Menschen Egal, wie sie hier auf der Erde gelebt haben, egal, ob sie sich hier auf der Erde für oder gegen Jesus entschieden haben, sie werden schlussendlich vor dem Richterstuhl stehen und sie werden durch Jesus mit Gott versöhnt werden. Deswegen all Versöhnung. Also da geht es nicht um das Weltall, das ist nicht irgendwie abgespaced, sondern alle. Die Versöhnung aller. Ja? Und in diesem Konzept ist die Hölle der Ort, an den nicht die Menschen geschickt werden, sondern der Teufel und die Dämonen. Okay? Und das größte biblische Argument für diese Lehre finden wir in Kolosser 1, Vers 20. Da steht, denn es gefiel Gott in ihm, das ist in Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen. Und, jetzt kommt es, durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden ist, als auch was im Himmel ist. Eine der größten Stellen, die am häufigsten angezogen werden von Menschen, die die Allversöhnung für richtig halten. Im ersten Gottesdienst habe ich einen Fehler gemacht, den mache ich mit euch nicht nochmal. Da habe ich Menschen Hände heben lassen, für welche Lehre sie sind. Okay, machen wir heute nicht. Aber stell dich mal selber die Frage, wenn du entscheiden könntest, zwischen diesen drei Konzepten, doppelter Ausgang, Annihilation, Allversöhnung, für welches Konzept würdest du deine Stimme geben? Was würdest du sagen, ist das Richtige? Allversöhnung klingt so richtig nach Happy End, oder? Am Schluss kommen alle zur Einsicht. Einsicht. Jesus ist der Gute und er vergibt trotzdem. Oder weil er so gut ist. Er ist so edel, dass er keine Rache nimmt. Also das ist ein sehr menschenfreundliches Konzept. Und das wirklich sehr gut klingt. Ich persönlich finde, Annihilation klingt auch sehr gut. Ja, die Menschen, die die ganze Zeit nicht hören wollten, ihre Strafe ist quasi die ewige Trennung von Gott, dass sie nicht bei ihm in seinem Licht sein können, das ist ihre Strafe, aber danach werden sie ausgelöscht. Sie sterben den zweiten Tod und sie müssen keine Qualen mehr auf ewig erleiden. Der doppelte Ausgang, boah, Himmel und Hölle, ey, das klingt schon krass, oder? Es klingt enorm lieblos. Es ist irgend sowas, was so ganz schwer in unseren Kopf reinpasst. Und das spiegelt auch wieder, wie die Menschen in unserer Gesellschaft denken. Laut einer INSA-Umfrage aus dem Jahr 2019, also noch nicht so lange her, wenn auch noch vor Corona, aber laut dieser Umfrage glauben 29,3% der Deutschen, dass es den Himmel gibt. Also nicht den Himmel da oben, sondern den Himmel. Ganz schön viel, oder was findet ihr? Ganz schön wenig, nur... Wenig. Also ich war eigentlich sogar überrascht. Ich hätte gedacht, dass es ehrlich gesagt noch weniger sind in unserer Gesellschaft. Das ist zwar vielleicht noch einigermaßen viel, aber jetzt müssen wir mal im Vergleich uns die Frage stellen, wie viele glauben denn auch, dass es eine Hölle gibt? Was denkst du? Du glaubst es, okay. Aber jetzt von den Menschen aus der Umfrage, also 30% knapp da glaubten an einen Himmel und eine Hölle glaubten 14,6%. Die Hälfte. Jetzt wird es spannend, oder? Also was wir daraus ableiten können, ist, die Menschen um uns herum glauben gar nicht mehr so viel an den Himmel und noch viel weniger glauben an die Hölle. Wir leiten daraus ab, diejenigen, die glauben, dass es eine Hölle gibt, glauben, es ist für die ganz Schlimmen. Für die Kapitalverbrecher. Für die Mörder, für die Kinderschänder, für die Terroristen. Aber doch nicht für jemanden, der lügt. Oder für jemanden, der mal das Finanzamt bescheißt. Oder für jemanden, der mal fremd geht. Das macht doch jeder von uns. Versteht ihr? Das ist das Denken. Und dann fangen wir an zu bewerten. Was ist jetzt schlimm und was ist schlimm genug und was ist nicht schlimm genug und was darf man noch und was darf man nicht mehr noch? Ich möchte uns eins sagen heute Morgen. Selbst wenn wir hier alle eine offene oder geheime Abstimmung machen würden und wir würden alle zu dem gleichen Ergebnis kommen, welches theologische Konzept wir bevorzugen, würde das etwas daran ändern, wie Gott es einmal macht? Er allein ist souverän. Das wäre ein Punkt für ein lautes Amen. Er allein ist souverän und er allein wird entscheiden darüber, wie er dieses Problem einmal löst. Wir Menschen sind nicht der Maßstab dafür, ob es die Hölle gibt oder wen die Hölle erwartet. Allein er ist souverän. Und ich möchte uns heute Morgen eins sagen, weil er uns so sehr liebt, lässt er uns auch nicht im Dunkeln über die Hölle. Weil er uns so liebt, zeigt er uns einen Weg, den wir gehen können, damit wir nicht in der Hölle landen müssen. Ich persönlich, ich für meinen Teil als Pastor dieser Gemeinde, als Bibellehrer, ich könnte nicht damit leben, Menschen mit einer falschen Lehre in scheinbarer Sicherheit zu wiegen, nur weil diese Lehre besser klingt und menschenfreundlicher ist. Habt ihr meine Aussage verstanden?
Ja.
Ich könnte nicht damit leben, wenn es sich später als falsch herausstellt und aus diesem Grund meiner falschen Lehre Menschen falsche Entscheidungen getroffen haben, könnte ich nicht damit leben. Aber weißt du, da nehme ich viel lieber in Kauf, dass ich eines Tages im Himmel einem Allversöhner gegenüberstehe und sage, Gott sei Dank, du hattest doch recht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Ich persönlich bin der Meinung, und ich kann euch nur meine Meinung wiedergeben, ich kann nicht die Meinung eines anderen sagen, aber so angenehm und schön die Lehren von Allversöhnung und Annihilation auch klingen, das gesamtbiblische Zeugnis ist, denke ich, deutlich nicht so. Allein die Tatsache, dass Jesus selbst in den Evangelien mehr über die Hölle gesprochen hat, als über den Himmel, sagt doch schon mal einiges aus. Und wir kennen doch den Charakter von Jesus in der Bibel. Wir kennen seine Liebe. Wir kennen seine Menschenfreundlichkeit. Wir kennen, wie er Leuten nachgeht und nur das Beste für sie will. Er ist voll von diesen Eigenschaften und trotzdem redet er von der Hölle. Warum macht er das? Um den Menschen Angst zu machen vor der Hölle? Ich glaube nicht. Sondern er will den Menschen die Realität der Hölle vor Augen führen und er will um alles in der Welt verhindern, dass Menschen eines Tages an diesem schrecklichen Ort landen werden. Und wir werden uns jetzt einige Aussagen anschauen von Jesus und dann schauen wir uns auch noch ein bisschen den griechischen Ursprung des Wortes an. Eine der Reden Jesu, die selbst liberale Christen, also jetzt nicht so bibeltreue Christen, die immer mit dem Finger überall drauf zeigen und sagen, da steht's aber geschrieben, selbst liberale Christen finden eine Rede von Jesus besonders beeindruckend. Sogar Nicht-Christen finden diese Rede beeindruckend. Wisst ihr, welche Rede das ist? Die Bergpredigt. Ich will auf die Bergpredigt hinaus. Die Bergpredigt, selbst nicht Christen sagen, wow, da ist so viel gute Ethik drin, so viel gute Lehre drin, wenn doch nur alle Menschen so leben würden. Ich hatte mal einen Kumpel, mit dem ich bei Daimler gejobbt habe als Student und er hatte als seine E-Mail-Adresse war m5-7@gmx.de. Matthäus 5-7. Der war Buddhist, der hatte nichts mit dem Glauben am Hut. Aber die Bergpredigt fand er richtig cool. Und wir schauen uns mal, was Jesus in dieser Bergpredigt über die Hölle sagt. Matthäus 5, 29 und 30. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Und hier bedient Jesus, das sind Worte von Jesus, hier bedient er diese Worte, die uns so gegen den Strich gehen. Ja. In die Hölle geworfen werden. In die Hölle fahren. Das sind starke Sprachbilder. Wollen wir das nicht übersehen? Wow, jetzt geht aber das Leben los. Ich liebe es. Ist ja kein Wunder bei dem Thema. Das ist auch zum Heulen. Kommen wir später noch drauf. Alles gut, Benita. Lasst euch nicht stressen. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde, dass diese Verse doch mal zumindest darlegen, darüber nachzudenken, dass es eine Hölle geben könnte. Können wir uns darauf zumindest mal einigen? Lesen wir weiter, Matthäus 7, das ist das Ende der Bergpredigt, Verse 13 und 14. Hier sagt wiederum Jesus, geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben. Und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Die ganz Findigen merken jetzt, okay, hier steht aber gar nicht der Begriff Hölle. Und ihr habt recht. Hier steht weder im Deutschen noch im Griechischen der Begriff Hölle. Aber was keiner überlesen kann, ist, hier ist eindeutig die Rede von einem doppelten Ausgang. Deutlicher geht's nicht. Hier ist eindeutig die Rede von einem doppelten Ausgang. Es gibt einen Weg, der zum Leben führt. Und dieser Weg, der zum Leben führt, der meint natürlich das ewige Leben bei Gott im Himmel. Und der andere Weg, er führt ins Verderben. Und ich glaube, es gehört nicht allzu viel Fantasie dazu, um sich einzugestehen, dass dieser Begriff nahelegt, dass damit eine Hölle gemeint ist, bei der die Menschen ihr ewiges Verderben finden. Und befremdlicherweise hört sich das hier in diesem Bibeltext auch noch so ganz anders an, als wir in unserer Gesellschaft davon ausgehen, dass so nur die ganz Bösen vielleicht eventuell, falls es das überhaupt gibt, in die Hölle kommen. Nein, ihr Lieben, hier heißt es, viele sind auf dem breiten Weg unterwegs, der ins Verderben führt. Und wenn ich mir diese Verse anschaue, und wenn ich mir die Statistiken darüber anschaue, wie viele oder wie wenig Menschen glauben, dass die Hölle real existiert. Weißt du, wer sich dann am meisten freut? Weißt du, wer sich darüber freut? Dass die Leute glauben, es gibt gar keine Hölle. Der Teufel freut sich. Seine Strategie geht voll auf. Er hat Freude daran, wenn die Leute reihenweise, viele auf dem Weg in ihr Verderben sind und sagen, nö, Hölle gibt's nicht. Und sie laufen geradewegs darauf zu. Er freut sich am meisten. Er will, dass die Leute denken, oh Mann, im Himmel, wenn es den wirklich gibt, den ganzen Tag nur Lobpreis, ist doch stinklangweilig. Ich gehe lieber mit meinen Kumpels in die verrauchte Hölle und spiele den ganzen Tag Poolbillard. Aber weißt du, so wird die Hölle nicht sein. Wir haben völlig verdrehte Vorstellungen davon, wie die Hölle ist. Wir schauen uns den nächsten Vers an, von Jesus, Matthäus 10. Auch hier spricht er von der Hölle. Da sagt er, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Wen sollen wir fürchten? Wer kann Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben?
Der Teufel.
Falsch. Wer noch? Gott, gegensätzlicher geht's doch gar nicht. Aber so oft glauben wir, Zickert, sei mir nicht böse, ist nicht böse gemeint, so oft glauben wir, oh, wir müssen Angst haben vor dem Teufel. Der Teufel entscheidet nicht darüber, wer im Himmel und wer in der Hölle landet. Diese Entscheidung trifft Gott. Was Jesus hier in diesem Vers sagt, ist, wir sollen Gottesfurcht haben, aber keine Menschenfurcht. Wir sollen nicht unterwegs sein und denken, oh Mann, was passiert mit mir? Ja, genauso wie wir hier in unserer westlichen Blase denken, wir müssen beten für die Menschen in der Verfolgung, dass die Verfolgung aufhört. Kein Mensch, der in der Verfolgung lebt, sagt, bete, dass die Verfolgung aufhört. Die sagen, bete, dass wir stark sind in der Verfolgung. Weil die wissen, was passiert, wenn die Verfolgung aufhört. Dann werden sie genauso kompromissbereit wie wir. Und das wollen sie nicht. Oh, sorry, I'm on fire. Jesus sagt, wir sollen Gott fürchten. Und nicht die Menschen. Wir kommen jetzt eigentlich erst zur richtigen Bibelstelle für heute. Es war alles nur Vorgeplänkel. Wir kommen jetzt zu Lukas 16. Und das ist ein längerer Abschnitt, den wir miteinander lesen werden. Und die Theologen, ich habe vorhin schon gesagt, das sind ganz komische Menschen. Die streiten sich dauernd. Und die streiten sich über genau diesen Text in Lukas 16. Und zwar streiten sie darüber, ob es eine reale Geschichte ist oder ob es ein Gleichnis von Jesus ist. Die haben echt nichts zu tun, oder? Sie streiten sich darüber, ob es eine reale Geschichte ist oder ob es ein Gleichnis von Jesus ist. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Ob es eine reale Geschichte ist oder ein Gleichnis ist, weißt du warum? Die Aussage ist die gleiche. Und das würde nämlich implizieren, wenn es ein Gleichnis wäre, dann würden wir nichts daraus, dann wäre es egal für uns. Jesus hat oft in Gleichnissen gelehrt. Warum? Weil sie wichtig sind für uns. Ich sage nicht, es ist ein Gleichnis. Ich sage nicht, es ist real. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nämlich kein Theologe, ich bin Prediger. Also wir lesen ab Lukas 16, Vers 19. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Ich will euch eine Brücke bauen. Denkt an Elon Musk. Denkt an Jeff Bezos, an Mark Zuckerberg. Denkt an Richie Rich. So ein Mann war es. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer. Er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Hier werden die beiden Protagonisten vorgestellt, der reiche Mann und der arme Lazarus. Und dieser arme Lazarus, er will eigentlich nur die Reste essen. Ich will euch kurz sagen, was mit diesen Brotkrümeln gemeint ist. Damals, wenn man richtig reich war, so richtig dekadent war, da war die Situation die, es gab noch keine Servietten. Hat noch keiner erfunden. Ja, damals hätte man noch reich werden können mit der Idee vielleicht. Und die richtig reichen Leute, die hatten dann ja nur Fleisch und Fett und es triefte und tropfte überall runter. Hatten sie ja kein Messer und Gabel, sondern mit den Händen haben sie gegessen. Und dann haben sie Brot genommen, um ihre Hände abzuputzen und um ihren Mund abzuputzen. Und es landete auf dem Boden. Genau das hätte Lazarus gerne essen wollen. Wir lesen weiter in der Geschichte. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb. Was habe ich gesagt am Anfang? Jeder von uns muss sterben. Der Arme und der Reiche. Der Arme wurde nicht begraben. Der Reiche hat wahrscheinlich noch ein pompöses Begräbnis. Es heißt, auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Ihr Lieben, hier ist von einer Flammenglut die Rede. Und immer wieder in der Bibel, wenn es um die Hölle geht, sehen wir dieses Bild von Qualen und von Feuer. Der reiche Mann, wir lesen es hier explizit, er leidet große Qualen. Und er ruft zu Abraham, dass er ihm Lazarus schicken soll. Und er will ja noch nicht mal Redemption, er will noch nicht mal auch rübergeholt werden. Er will nur einen Tropfen Wasser auf seiner Zunge. Er ist in einem furchtbaren Ort. Und die aufmerksamen Leser haben es gesehen. Hier ist nicht die Rede von der Hölle. Hier steht das Totenreich. Im Griechischen steht an dieser Stelle das Wort Gehenna. Jeder Jude hat sofort, wenn er diesen Begriff Gehenna hörte, eine Assoziation. Habt ihr die auch? Wahrscheinlich nicht, weil ihr keine Juden seid, die zur Zeit Jesu leben. So einfach ist das. Und was ist die Aufgabe von Predigern? Genau das zu erklären, damit wir eine Vorstellung haben, was Jesus denn damit gesagt hat, was er damit sagen wollte. Jeder Jude, wenn er Gehenna hörte, assoziierte damit das Tal Gehinnom. Und das ist ein wörtliches Tal, ein reales Tal, das südlich von Jerusalem liegt. Und weißt du, wie dieses Tal war? Dort schwelte ein ununterbrochenes Feuer. Es war die Müllverbrennungsanlage von ganz Jerusalem. Der ganze Dreck kam dahin, der ganze Müll kam dahin und die ganze Zeit hat dieses Feuer geschwelt. Und weißt du, was da auch verbrannt wurde? Die Leichen von Tieren und Menschen. Es war eine Müllverbrennungsanlage und ein Krematorium. Kannst du dir auch nur ansatzweise vorstellen, was dort für ein beißender Geruch in der Luft lag? Dieses Tal hatte auch eine historische Bedeutung, die auch sofort jedem Juden bewusst war. Und zwar war zur Zeit der Könige Manasse und Ahas, zwei der verächtlichsten Könige, die Israel jemals hatte, wurden die Menschen aufgefordert, ihre Kinder zu opfern. Und die Kinderopfer fanden genau in diesem Tal statt. Jesus sagt seinen Zuhörern hier, wenn du wissen willst, wie es in der Hölle ist und nur eine Vorstellung davon bekommen willst, dann geh mal raus in dieses Tal. Und dann bekommst du eine Vorstellung davon, wie es in der Hölle ist. Dort ist Heulen und Geschrei, Jammern und Zähneknirschen. Es ist fürchterlich. Warum macht Jesus das? Ich habe vorhin schon gefragt, will er den Menschen Angst machen vor der Hölle? Ich behaupte nein, nein und nochmals nein. Es ist viel mehr als das. Jesus sagt es nicht, um Angst zu machen. Er sagt es, um zu warnen. Er sagt es, damit jeder Mensch weiß und hört, wie schrecklich die Hölle ist. Und er sagt es, damit jeder Mensch weiß und hört, ich, Jesus, bin bereit, alles zu tun, dass du dort nicht hin musst. Ich bin bereit, mein Leben zu geben, damit du nicht dort hin musst. Ich war bereit, meinen Platz im Himmel und die Herrlichkeit zu verlassen und auf diese beschissene Erde zu kommen, um für dich ans Kreuz zu gehen, damit du erlöst werden kannst. Das sagt Jesus. Also der reiche Mann fragt, kannst du Lazarus schicken? Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil am Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch herüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Und jetzt kommt's. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort der Qual kommen. Der Mann hadert nicht mal mit seinem eigenen Schicksal, das ihn getroffen hat. Aber er sagt, tu bitte was, dass meine Familie nicht das gleiche Schicksal erleidet. Abraham entgegnete, das ist ganz schön vorlaut, gell? So wie Mose damals mit Gott. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Ihr Lieben, wir denken immer, es muss etwas Dramatisches passieren, damit die Menschen reagieren, oder? Wenn doch nur Tante Hilde vom Krebs geheilt würde, dann würden alle glauben, dass Gott real ist. Wenn doch nur dies oder jenes passieren würde. Ihr Lieben, ich will es mal ein bisschen näher an uns bringen. Und es wird vielleicht dich ein bisschen herausfordern. Und ich lade dich ein, es zuzulassen. Es hört gleich wieder auf. Stell dir mal vor, dieser Mann ist nicht Elon Musk, oder Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg. Stell dir mal vor, dieser Mann ist unser Nachbar. Ein Nachbar, der gestorben ist. Und er sitzt jetzt im Totenreich und er hofft von ganzem Herzen, dass sein Nachbar, von dem er weiß, dass er Christ ist, doch unbedingt alles dran setzt, seiner Familie klarzumachen, dass es diesen furchtbaren Ort der Hölle wirklich gibt. Aber dann schwindet seine Hoffnung, weil dieser Nachbar eigentlich immer nur damit beschäftigt war, ihm zu erzählen, dass er sein Auto doch bitte schön gefälligst vor seiner eigenen Haustür parken soll. Dieser Nachbar hat ihm immer nur erzählt, wie schlimm die ganzen Corona-Regeln sind und wie gefährlich die Impfung eigentlich ist. Dieser Nachbar, er hat sich eigentlich immer nur aufgeregt und beschwert, wenn er mal mit seiner Familie ein bisschen gefeiert hat und es ein bisschen später wurde und immer noch laut war. Dieser christliche Nachbar hat ihm eigentlich nie etwas davon erzählt, wie sehr ihn Gott liebt und wie Jesus alles dafür getan hat, damit er nicht in die Hölle kommen muss. Dieser Nachbar, er hat ihm eigentlich immer viel eher vermittelt, dass er für Gott und die Kirche nicht gut genug wäre. Und ausgerechnet dieser Nachbar soll jetzt seine einzige Chance sein, um noch seine Familie zu warnen? Jetzt bin ich fertig mit Provokation. Leute, dieses Thema der Hölle, es sollte uns als Christen so richtig unter die Haut fahren, weil es uns deutlich macht, dass wir uns nicht nur über unsere eigene Erlösung freuen sollen, sondern so wie Jesus alles getan hat, damit niemand in die Hölle kommen muss, so sollten auch wir alles tun, damit dort niemand landen muss. Und wenn ich dann mein eigenes Leben anschaue, dann versage ich das so oft. So oft. Ich will uns noch ein anderes Beispiel geben. Stell dir vor, der Gottesdienst ist irgendwann zu Ende, so in 1-2 Stunden. Und dann kommst du nach Hause, keine Ahnung, wie du nach Hause kommst, entweder mit dem Auto, du parkst oder du kommst von der Bahn und läufst um die Ecke und sofort siehst du, das Haus meines Nachbarn, es brennt. Du siehst ein brennendes Haus. Du, ich kann dir eins garantieren, was du nicht tun wirst, ist, deine Tür aufschließen, auf die Couch legen und denken, boah, jetzt ist mal Zeit für den Mittagsschlaf. Was du nicht tun wirst, ist denken, boah, jetzt muss ich erst mal gucken, hoffentlich ist der Braten nicht verbrannt, weil der Pastor hat wieder so lange gepredigt. Das wirst du nicht tun. Das Allermindeste, was du sofort wie einen Reflex tun wirst, du ziehst dein Handy aus der Tasche und rufst die Feuerwehr. Und dann fängst du vielleicht an und überlegst, boah, kann ich einen Gartenschlauch darüber legen? Oder du klopfst mal und du rufst und gibt es jemanden, der noch aus dem Haus rausziehen muss? Du wirst alles tun, um diese Menschen zu retten, oder nicht? Wir würden sofort handeln. Und ihr Lieben, genau so ist es im geistlichen Bereich. Die Hütte unserer Nachbarn brennt. Die Hütte unserer Kollegen brennt. Die Hütte der vielen Menschen um uns herum brennt. Und ich frage dich und ich frage mich heute Morgen, tun wir wirklich schon alles, was wir tun können, um diese Menschen zu retten? Tun wir wirklich schon alles? Rufen wir zumindest schon inbrünstig zur Feuerwehr Jesus Christus, dass er kommt und diese Menschen rettet, weil er ist der Retter. Du und ich, wir können sie nicht retten. Wir können unseren Teil tun. Wir können darüber reden, wir können sie einladen. Wir können ein Zeugnis sein mit unserem Leben. Aber wir können sie nicht retten. Aber wir können sie zum Retter bringen. Und wir können den Retter zu ihnen bringen. Zum Abschluss. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hörten, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das sagte Jesus. Jesus ist halt Jesus, oder? Der weiß es immer. Das ist ein Hinweis, ein prophetisches Wort von Jesus auf seinen eigenen Tod. Dass er sterben wird, dass er auferstehen wird, mit dem Ziel, die Menschheit zu erlösen. Und wie viele Leute wollen das nicht hören? Wie viele Menschen interessiert es nicht? Ihr Lieben, wir haben immer noch die Möglichkeit, uns auch gegen eine Rettung zu entscheiden. Gott hat uns, hat jedem Menschen einen freien Willen gegeben. Wir sind keine Marionetten, die gar nicht anders können, als ihm nachzufolgen. Er will unsere freiwillige Hingabe und er will unsere freiwillige Liebe. Und ich lade uns alle ein, ihm die heute Morgen entweder zum ersten Mal oder ganz neu zu geben. Ich möchte das Team einladen, dass ihr nach vorne kommt. Wir feiern jetzt noch das Abendmahl. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir denkst, oh Mann, wie will er jetzt die Brücke kriegen von dem bescheidenen Thema zum Abendmahl? Ich möchte dich einladen. Ich möchte dich sogar auffordern. Ganz oft liegt beim Feiern des Abendmahls der Fokus auf uns, auf der Dankbarkeit für unsere Erlösung. Und das ist auch in Ordnung. Wir sollen dafür dankbar sein. Aber ich möchte uns einladen und auffordern, dass wir heute einen anderen Fokus legen. Und wenn wir jetzt gleich das Mahl austeilen und es nachher feiern werden, dann möchte ich euch alle, die ihr Jesus schon kennt und die ihr jetzt hier seid, ich möchte euch bitten, dass ihr euch an einen Menschen erinnert, dass ihr an einen Menschen denkt, der Jesus noch nicht kennt und dass wir jetzt, während wir das Mahl austeilen und dann feiern, für diesen Menschen betet. Dass ihr betet, dass Jesus diesem Menschen begegnet, dass Jesus das Herz dieses Menschen weich macht. Dass Jesus das Herz dieses Menschen öffnet. Das ist der erste Schritt. Und im zweiten Schritt möchte ich dich bitten zu beten, dass du sagst, Herr, was kann mein Beitrag dazu sein, dass dich dieser Mensch kennenlernt? Was kann mein Beitrag dazu sein? Zeige es mir. Und manchmal wird der Beitrag von uns Menschen sein, dass wir nur das tun, dass wir nur, das meine ich jetzt nicht abwerten, sondern dass das alles ist, einzig und allein für diesen Menschen beten. Weil jedes Wort, das wir versuchen zu sagen, würde falsch ankommen. Es kann sein, aber ruh dich nicht darauf aus. Frage den Herrn jetzt, was ist mein Beitrag? Und vielleicht will Gott, dass du derjenige bist, der diesem Menschen das Evangelium erklärt. Und schon so oft hast du dir vorgenommen, genau diesem Menschen zu sagen, dass Jesus ihn liebt. Aber du hast es noch nicht einmal ausgesprochen. Du hast es noch nie geschafft. Es ist dir noch nicht über die Lippen gekommen. Und dann bete jetzt in diesem Moment und frag deinen Vater im Himmel, was dein Beitrag ist. Und dann bitte ihn auch, dass du den Mut hast, das zu tun. Wir wollen heute nicht diesen Gottesdienst verlassen und nach Hause gehen und denken, boah, heute hat er mir lange gepredigt. Das soll uns nicht interessieren, sondern was Gott jetzt zu jedem Einzelnen von uns redet, das soll uns interessieren. Ich lese uns noch die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11 und dann werden wir zunächst das Brot austeilen. Dann bitte ich euch, dass ihr das in der Hand festhaltet und dass wir dann nach einem Gebet dieses Brot gemeinsam essen und im Anschluss daran wird der Saft ausgeteilt. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Bitte betet, habt einfach ein Auge offen, wann das Brot bei euch ankommt und dann bekommt ihr das und haltet es fest.